Ja, ich bin mal wieder total begeistert über die Einleitung von Steffi Kantner. Das war wieder mal richtig klasse. Fand ich total gut. Einfach aus dem Moment heraus, das, was gerade Wirklichkeit war, einfach nur in Worte ausdrücken und mitteilen. Und so ist es ganz normal und ganz natürlich, dass wir hier zusammen sind und auch so, wie wir eben halt gerade in dem Moment sind, hier sind und nicht irgendwelche Programme abspulen. Und vielleicht ist es ja auch eine Hilfe für dich, für uns wirklich Orientierung zu finden, eine Richtung zu finden als Gemeinde, wenn wir uns mit dem göttlichen Wort beschäftigen. Das ist mein Gebet und mein Wunsch und meine Hoffnung. Und es ist aber auch so, dass Gott bei uns ist, wenn wir kein Konzept haben. Das ist auch das Schöne. Wenn wir gerade keine Orientierung haben, dann ist Gott trotzdem mit uns und geht mit uns da durch. Aber er führt uns dann auch irgendwann heraus zu einer Neuorientierung. Das ist auch meine Überzeugung. Und ich bin gespannt, wie er uns eine, auch als Gemeinschaft, als Gemeinde mit allen Freunden und Gästen, die auch hier so sind, wie Gott uns eine Neuorientierung, ein neues Bewusstsein für das, was er vorhat mit uns und mit unserer Stadt, wie er das in uns wachrufen möchte und wachrufen wird. Dass da was passiert, dass da seine Wahrheit und seine Kraft und seine Liebe durch sein Wort sich auswirkt bei uns, da bin ich ganz überzeugt. Ich weiß nur nicht ganz genau, was es hervorrufen wird und welche Resonanz da sein wird. Das hängt davon ab, einfach auch, wie wir es aufnehmen und wie, sag ich mal, still wir sind beim Aufnehmen und wie der Heilige Geist uns das dann übersetzt in unsere Lebenssituation. Dafür bete ich dann auch nochmal mit uns. Ja, Jesus, ich danke dir, dass wir vor dir sitzen, mit dir sind. Dankeschön, dass wir still sein können, dass wir aussteigen können aus dem Gedankenlärm, aus unserem verschiedensten emotionalen Gepäck, das wir haben. Danke, dass wir in das Schweigen gehen können, in die Stille gehen können, in das Hören gehen können. Danke, dass du sprichst und danke, dass dein Wort, dass das nicht ein kraftloses Wort ist, sondern dass es mächtig ist und dass es Auswirkungen hat. Bitte dich, Heiliger Geist, dass du dieses Wort in unsere persönliche Situation jeweils hinein übersetzt, sodass wir es anwenden können in unserem Leben. Amen. Amen. Ja, der Text, den wir uns anschauen heute Morgen, das ist Apostelgeschichte 1, die ersten drei Verse. Und vermutlich werden wir da uns ein wenig länger aufhalten in der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Das ist das fünfte Buch, also die fünfte Schrift im Neuen Testament nach den Evangelien Matthäus, Markus, Lukas und Johannes kommt die Apostelgeschichte und da wird direkt angeknüpft an das, was vorher geschrieben wurde und ich lese es mal mit uns zusammen vor. Beziehungsweise ich lese es vor und ihr könnt es mitlesen. Lieber Theophilus, in meinem ersten Bericht habe ich von allem geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, und zwar von Anfang an bis zu seiner Rückkehr zu Gott. Bevor aber Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, gab er den Männern, die er als seine Apostel berufen hatte, durch den Heiligen Geist Anweisungen für die Zukunft. Diesen Männern hat er sich auch nach seinem Leiden und Sterben gezeigt und damit bewiesen, dass er tatsächlich auferstanden ist. 40 Tage lang sahen sie ihn und er sprach mit ihnen über Gottes neue Welt. Oder in anderen Übersetzungen über Gottes Reich. Erste Vorbemerkung, bevor wir direkt einsteigen in diese Worte, unser Umgang mit dem göttlichen Wort. Es ist für mich auch immer wieder eine richtige Herausforderung, mich einem Bibeltext auszusetzen. Mich dem Wort Gottes auszusetzen als etwas, was nicht nur mich bestätigt und was nicht nur sagt, toll Tobias, mach weiter so Tobias, sondern was mich verändert, prägt, gestaltet, formt und in Frage stellt. Gerade für mich, ich beschäftige mich ja sozusagen auch beruflich mit der Bibel, mit dem göttlichen Wort, ist es wirklich manchmal für mich ja ein Ringen, zu sagen, Moment mal eben, jetzt wirst du aber in Frage gestellt. durch das göttliche Wort. Jetzt bestätigt das göttliche Wort mal nicht das, was du sowieso schon immer gedacht hast und gelebt hast und wie du deinen Lebensstil so führst, sondern es stellt dich in Frage. Dazu ist es nämlich gedacht, nicht nur, dass es immer alles bestätigt, natürlich auch, es ermutigt und sagt auch manchmal, klopft uns auf die Schulter, sagt super, mach weiter so, aber eben, dass es uns auch schon manchmal in Frage stellt. Unsere Gefahr ist, wenn wir uns mit dem biblischen Wort auseinandersetzen, dass wir unsere Lebenserfahrung, das, was wir erleben, dass wir das gleichsetzen mit dem biblischen Wort. Und dass wir sagen, naja, das ist das, was wir erleben und hier ist die Bibel und das deckt sich. Wenn wir aber an die Apostelgeschichte gucken, das sind ja jetzt nur die ersten drei Verse, wenn wir dann weiterlesen, dann stellen wir fest, wenn man das mal wirklich versucht, tief in sich aufzunehmen, dann ist da eine Kluft zwischen dem, was dort geschah, was die Menschen erlebt haben, was Gott getan hat und dem, was Kirche, was Gemeinde, was vielleicht auch wir heute erleben. Und dann sagen wir, ja gut, das steht da so, aber das ist sicherlich nicht so gemeint oder das war vielleicht auch gar nicht so. Und dann sagen wir, ja, da muss man ja auch nicht alles idealisieren und so romantisch verklären, als ob das damals besser gewesen wäre als heute oder so. Das ist auch überhaupt nicht gemeint. Aber die Gefahr besteht trotzdem, dass wir die Kluft nicht mehr wahrnehmen, dass wir die Anfrage nicht mehr wahrnehmen aus der Bibel, sondern dass wir vielleicht sagen, na gut, mag sein, dass da irgendwie ein Unterschied ist zwischen meiner Lebenserfahrung und dem, was dort die ersten Christen erlebt haben, aber ich decke da mal so ein bisschen Linoleum drüber, nicht? Da ist zwar so eine Kluft, aber Linoleum und dann kann man darüber gehen und dann stelle ich aber fest, krach, es hält nicht. Ich stürze in diese Kluft rein. Es ist eben wirklich tatsächlich eine Herausforderung und ein Unterschied manchmal, was das göttliche Wort sagt und was unser Leben sagt. Und bei der Apostelgeschichte, da wird es immer ganz deutlich bewusst, welche Kraft die Gemeinde hatte, welchen Einfluss die Gemeinde hatte. Diese Jesusbewegung, die war ja ganz jung und die hat sich innerhalb von unglaublich kurzer Zeit auf der ganzen Welt ausgebreitet und die gesamte Gesellschaft der damaligen Zeit geprägt, gestaltet, verändert. Sie waren nicht in ihren Gruppen und sie haben nicht ihre Zirkel gepflegt und ihre christlichen Lehren miteinander geteilt und diskutiert. Sie haben die Gesellschaft verändert. So verändert, dass das Römische Reich sich bedroht gefühlt hat. Dass der Kaiser gesagt hat, das ist mir zu gefährlich. Die folgen da einem anderen, den sie als König verehren, das ist mir alles zu gefährlich. Und vor allem, sie folgen dem als einzigen König und sie lehnen mich als Gott, der damals der Kaiser, der römische Kaiser wurde als Gott verehrt, lehnen sie mich ab. Das ist mir alles zu gefährlich. Beseitigt die, verfolgt die, sperrt sie ein, bringt sie um, tötet sie, schmeißt sie in die Arenen. So gefährlich war das, so einflussreich war das und so eine Leidensbereitschaft war da und das waren völlig einfache, normale Leute. Das waren keine Helden, das waren vollkommen normal, natürlich einfache Menschen, wie wir auch, in Anführungsstrichen. Ich meine das jetzt nicht wertend oder so, sondern einfach normal eben halt. Und die haben die Welt geprägt, die haben die Gesellschaft verändert. Wie ist das möglich gewesen? Wie ist das heute möglich, dass heute eine größere Ausstrahlungskraft hervorgeht? Ein größerer Aufbruch hervorgeht des Glaubens in unserer Stadt, in unserem Land. Und manchmal ist es so, dann trösten wir uns und sagen, naja, da ist ja die Rede von einer kleinen Herde und das ist alles so in die Ecke gekauert und außerdem, es ist ja Endzeit, es wird immer schlechter, der Antichrist kommt bald, lass uns lieber zusehen, dass wir in der Ecke noch irgendwie versuchen, das alles zu überstehen oder zu überleben. Ja, wird eh immer schlimmer, ne? Kennen wir doch so ein Denken. Ganz, ganz gefährliche Denkweise, ganz schwierige Denkweise und meiner Meinung nach auch eine falsche Theologie, die dahinter steckt. Das geht überhaupt nicht darum, dass wir uns in die Ecke kauern und dass wir sagen, lass die Welt machen, was sie will, hat eh keinen Zweck. Sondern es geht um eine ganz starke Gemeindebewegung, die die Gesellschaft verändert. Es geht um eine geheilte Gesellschaft. Es geht um einen Bezug von unseren Hauskreisen, von unseren Jugendabenden, von unseren Rangers, von unserem Kindergottesdienst, von unserem Erwachsenengottesdienst, einen Bezug zur Gesellschaft. Und es geht um ein Wachstum des Wortes. In der Apostelgeschichte ist das ein Schlüsselwort, kommt immer wieder vor und das Wort wuchs und verbreitete sich. Es passierte damals sehr viel, was die Menschen erfahren haben und gesehen haben. Und ich glaube, dass uns auch etwas vor uns steht, noch mehr, wenn wir das biblische Wort so für uns ernst nehmen, als das, was wir im Moment erfahren und sehen. Und die Frage vielleicht für mich persönlich, für dich auch, die du dir stellen kannst, ist, wie möchte Gott mich verändern? Wie möchte Gott uns verändern, um uns um das zu erfahren und mehr zu erfahren und zu sehen und heute zu erleben, was eigentlich in seinem Wort und in dieser Glaubensgemeinschaft an Kraft installiert ist. Und immer wieder ist der Schlüssel dazu natürlich, wirklich die Bibel zu studieren, das Neue Testament anzugucken. Zum Beispiel hat Martin Luther das gemacht. Manche von euch wissen das, es ist Reformationstag am 31. Oktober, nicht nur Halloween, auch Reformationstag. Und Martin Luther hat die Schrift studiert. Er hat sich hingesetzt und hat wirklich die Worte sich angeschaut, aufgenommen, zerkaut, meditiert. Und dann sind ihm die Augen aufgegangen. Hat er von der radikalen Gnade Gottes erfahren. Und von der umwälzenden, voraussetzungslosen Annahme Gottes von Sündern. Und das war für ihn die Befreiung schlechthin. Und dadurch hat er ganz Europa letztendlich verändert und nicht er allein, viele andere natürlich, aber es ist etwas entstanden durch das Studium der Bibel. Und Jesus selber hat auch gesagt, es ist wie ein Senfkorn, was ausgesät wird, was man in den Garten einpflanzt und wo dann nach und nach ein Baum draus wächst, wo die Vögel drin nisten können, das Reich Gottes. Und er hat gesagt, es ist wie Sauerteig, das eine Frau nimmt, hat einen schönen Teig, tut ein bisschen Sauerteig rein, das ist, glaube ich, so ähnlich wie Hefe, ne? Steckt das in den Teig und dann wird der ganze Teig durchsäuert. Also es ist ein Wachstum, es ist eine Beeinflussung, es ist eine heilende Wirkung, die ausgeht vom Reich Gottes für die Gesellschaft. Und das liegt noch mehr vor uns als bisher. Es ist eine ganz andere Denkweise als dieses, lasst uns einkauern und lasst uns sehen, dass wir in unseren christlichen Gruppen, dass wir uns da schön trösten und gegenseitig stützen. Es ist noch viel wirkungsvoller und mächtiger. Und Leute haben deswegen gebetet, gerungen, gewartet, geweint, und wirklich die Bibel studiert und ihr Herz ist dann irgendwann mal angesteckt worden und sie haben gebrannt, dass das Realität in ihrem Leben wird, in ihrem Umfeld wird. Und in diesem Sinne, das ist jetzt eine längere Vorrede gewesen, aber in diesem Sinne ist mir das wichtig, dass wir uns die Apostelgeschichte vorknüpfen. Das ist eine Einladung für uns, zu gucken, wie ging es den ersten Gläubigen in der Apostelgeschichte, das mal neu zu lesen und neu zu verstehen und neu auszulegen für uns. Dazu möchte ich gerne einladen und nicht zu denken, dass es alles bestätigt, was wir sowieso schon machen und denken. Und hier in den ersten Versen ist jetzt schon ein Blick in die Breite. Das ist, finde ich, absolut bemerkenswert. Hier sieht man einen Spezialbegriff, einen Fachbegriff. Und zwar der Fachbegriff Apostel in Vers 2. Er gab den Männern, also Jesus, gab den Männern, die er als seine Apostel berufen hatte, durch den Heiligen Geist Anweisungen für die Zukunft. Und um die geht es dann auch später noch. Die haben dann Jesus gesehen und er hat mit ihnen gesprochen über Gottes neue Welt, über das Reich Gottes. Und dieser Fachbegriff Apostel, da kann man ganz viel drüber sagen, aber was klar ist, was in dem Begriff steckt, ist Gottes Sendung. Apostel ist einer, der ist gesandt, der ist beauftragt, der geht von einem Ort zu einem anderen, um etwas auszurichten. Der setzt die Mission von Jesus nach Ostern fort. Der ist sozusagen derjenige, ja, wie so ein Schneeballprinzip. Jesus hat angefangen, Ostern, dann ist Jesus in die unsichtbare Welt Gottes übergewechselt und der Schneeball geht weiter durch die Apostel und durch diejenigen, die sie schulen und die sie wieder weiterschulen. Es ist dieser Schneeballeffekt, aber man ist ein Gesandter, ein Beauftragter und es geht um einen Blick in die Breite. Die christlichen Kreise werden gesprengt für andere. Es geht um die Ausbreitung von etwas, was man verstanden hat oder was man erfahren und erlebt hat und bringt dieses zu anderen. Das bedeutet Apostel sein. Und damit geht das Ganze schon mal sehr, sehr stark in die Breite. Das Zweite, was bemerkenswert ist, ist nicht nur der Begriff Apostel, sondern auch der Empfänger, die Widmung, ja, dieses Meisterwerks, Apostelgeschichte, Das ist, übrigens könnte man auch unter ganz vielen verschiedenen Gesichtspunkten lesen. Man kann, wenn man Lust hat, mal die Apostelgeschichte lesen, als so eine Art Thriller oder so. Also ich habe mal eine Einführung in die Apostelgeschichte von einer Thriller-Autorin gelesen, die gesagt hat, wenn man das mal unter den Gesichtspunkten der Kriminalgeschichte sieht oder so, ne, dann ist das einfach meisterhaft, weil da alles mit drin ist. Drama und Krisen und Konflikte und Katastrophen und Action ohne Ende und Spannungsbogen. Also Apostelgeschichte als dramatische Literatur kann man auch mal gerne lesen, am besten in größeren Zusammenhängen. Aber die Apostelgeschichte ist gewidmet an einen Menschen und der hieß Theophilus. So, und jetzt kann man sagen, ja, lieber Theophilus, das hört sich so an, ach ja, nett, dass ich dir jetzt mal eine Apostelgeschichte schicken kann und ich, was ich dir schon immer mal sagen wollte, als ob das für ihn persönlich ist und das war es dann. Ja, wenn wir jetzt so schreiben würden, lieber XY oder liebe XY, sei es in einer Mail oder sei es im Brief oder wie auch immer, dann schicken wir an die Person einen Brief oder eine Mail. Aber hier im alten Vorderen Orient, zur Zeit des Neuen Testaments, war die Widmung etwas ganz anderes. Die Widmung war nämlich für einen Patron, für einen wohlhabenden Menschen und dieser Mensch war der Verleger. Und der war dafür zuständig, dass diese Schrift vervielfältigt wird und verbreitet wird. Wenn also Lukas, der das Werk geschrieben hat, hier sagt, lieber Theophilus, dann ist das keine Privatschrift an Theophilus, sondern dann bedeutet das, Theophilus war ein wohlhabender Mensch, griechischen Wurzeln sehr wahrscheinlich, der Verleger war und dafür zuständig war, dass das Ganze vervielfältigt wird und verbreitet wird. Also zwei Anmerkungen am Anfang, einmal den Fachbegriff Apostel und die Widmung an Theophilus zeigen uns schon, was für eine große Weite da drin steckt, was für ein breiter Horizont da drin steckt. Das Ganze ist für die Öffentlichkeit, es ist für die Gesellschaft, es ist nicht für eine kleine einzelne Gruppe gedacht. So, und jetzt noch ein bisschen tiefer eingestiegen. Drei Hinweise gibt es im Text, die, meine ich, die Kraft zeigen, die Gott hineingelegt hat in diese Jesusbewegung und die auch heute noch genauso da ist und sogar noch stärker sich auswirken wird, je stärker wir voranschreiten in der Zeit. Das erste ist Gewissheit. Das ist jetzt nur das Wort Gewissheit mit einem Bild, aber ich muss nochmal zum Text zurück. Wenn wir hier einmal gucken in Vers 3, was hier steht, diesen Männern, also den Leuten, die damals mit Jesus waren, seinen Jüngern oder Aposteln, hat er sich auch nach seinem Leiden und Sterben gezeigt und damit bewiesen. Im Original ist da ein Wort vorhanden, es gibt mehrere Beweismittel, die er ihnen vorgelegt hat, wie bei einem Gerichtsurteil, wo der Richter sagt, wo sind die Beweismittel? Ja, dieses Wort steht da. Ja, sagt der Zeuge, die Beweismittel sind hier. Und das Gericht sagt, aha, Beweismittel wird geprüft. Oh, stelle fest, Beweismittel treffen zu, das ist das Urteil. Dieses Wort ist da. Bewiesen, es ist skandalös, ne, wenn es um die Auferstehung von Jesus geht, von Beweisen zu sprechen. Ich hoffe, ihr versteht das, was für eine Provokation das ist. Nach seinem Leiden und Sterben gezeigt und damit bewiesen, dass er tatsächlich auferstanden ist. 40 Tage lang sahen sie ihn und er sprach mit ihnen über Gottes neue Welt bzw. das Reich Gottes. Es gibt also Hinweise, die so stark sind, dass Lukas sie mit dem Fachbegriff Beweise benennen kann. Beweismittel, Indizien, Evidenzen könnte man sagen, die darauf hinweisen, dass Jesus tatsächlich lebt. Dass es nicht eine Glaubenssache ist oder sonst irgendwie was, sondern dass es Tatsächlichkeit ist. Eine Realität ist, dass Jesus leibhaftig, ganzheitlich, vollständig aus dem Reich des Todes zurückgekehrt ist und lebt. Das mehr als Worte sind, sondern eine innere Realität, weil es eben auch eine äußere Realität ist. Es ist mehr als eine hohle Formel. Und es ist mehr als etwas, was wir in Liedern singen, der Herr ist auferstanden oder in Bekenntnissen sagen, sondern es ist eine Wahrhaftigkeit, eine persönliche, ganzheitliche Realität, dass Jesus körperlich, auch körperlich, leibhaftig auferstanden ist von den Toten. Und das Faszinierende ist, dass der Einsatzpunkt des Evangeliums, der Startpunkt ist Ostern. Das ist anders als bei uns. Bei uns im Leben, wir sagen, der Startpunkt ist die Vergangenheit, unsere Kindheit, unsere Eltern, was uns geprägt hat. Jesus versteht man nur, wenn man von seiner Auferstehung her ihn betrachtet. Sonst versteht man das gar nicht. Und das ist echt eine Provokation, das ist schwierig, das ist ein Knaller. Diese Hinweise oder diese Beweismittel, dass Jesus, der komplett tot war, wie wir alle auch einmal tot sein werden, der wirklich vollständig gestorben war, dass er leibhaftig erweckt wurde, das ist eine Provokation. In einem Zeitalter der Bezweiflung und der Zweifel, in unserem Zeitalter, aber damals waren die Leute nicht weniger skeptisch. Bei uns ist es nur schon richtig einprogrammiert. Aber die Leute, die waren damals auch vernünftig. Die haben das ja auch dementsprechend bezweifelt, steht ja auch alles drin. Aber das ist der Start vom Christsein, eine Gewissheit, die Gewissheit, dass Jesus lebt, nachdem er tot war, wie alle anderen auch irgendwann mal tot sein werden. Und da merkt man schon wieder so diese Kluft zu uns heute. Da merkt man schon wieder, wir leben in einer Prägung der Ungewissheit, der Beliebigkeit. Könnte es nicht so und so sein? Könnte es nicht auch anders sein? Also ich bin der Meinung, dass es so ist. Du bist der Meinung, dass es so ist. Klar, du meinst es so, ich meine es anders. Alles klar, schön, macht nichts und tschüss. Es gibt keine verbindenden Gewissheiten in unserer Kultur. Das ist ganz, ganz schwierig, davon zu sprechen, von verbindenden Gewissheiten. Einzelne tauschen sich aus und sagen, ja, wir sind hier zum Meinungsaustausch. Es ist gut, dass wir mal unsere Meinungen miteinander austauschen und das, was wir so annehmen und was wir so denken und was wir so meinen. Aber wenn jetzt jemand sagen würde, so ist das, das ist die Wahrheit, dann müsste man sofort sagen, ja, Moment mal eben, das kannst du doch gar nicht sagen. Jeder hat seine Meinung, das ist ja total manipulativ, wenn du einfach dich hinstellst und sagst, so ist das. Ja, das ist ganz schwierig, ganz große Provokation. Aber Christsein beginnt mit einem Bekenntnis, mit einem gemeinsamen Bekenntnis, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das haben die Leute damals gesagt, weil es für sie Realität war, weil sie überzeugt waren, dass es tatsächlich die grundlegende Wahrheit ist, schlechthin. Und alles ist dadurch, durch diese Brille, dass Jesus lebt, zu verstehen. Glaube ist Gewissheit. Und das wünsche ich mir, dass das eine Realität ist, die unseren Alltag durchzieht und prägt. Es ist ein Geschenk und eine Ansteckung, das ist kein Zwang und das ist nicht so zu verstehen, dass jemand sagt, du musst das glauben, sondern das ist einfach nur für die ersten Christen das Startdatum gewesen, für die Ausbreitung, für die Ansteckung ihres Glaubens. Und ich erlebe das auch bei mir selber oft, leben oft nach der Leier, ja, ich weiß es auch nicht so genau. Es ist alles so unklar. Vielleicht sind das auch alles alte Mythen. Wer kann das schon nachprüfen? Heute, was haben wir damit zu tun? Das ist alles irgendwie so nebulös. Aber wenn du mal überlegst, wie du zum Glauben gekommen bist, wenn du zum Glauben gefunden hast oder wenn du noch auf dem Weg bist, was dich dazu inspiriert hat, zum Glauben zu kommen, was dich dazu gebracht hat. Da gibt es bestimmt Punkte, wo Menschen dir einfach und klar etwas gesagt haben. Da gibt es bestimmt, also bei mir gibt es Punkte, als ich 14 zum Beispiel war, hat jemand ganz einfach und klar mir gesagt, so und so ist das mit Jesus, überleg mal, ja oder nein, sonst dazwischen gibt es nichts. Wenn du sagst, vielleicht oder mal sehen oder später, ist es auch nein. Das war für mich so eine ganz einfache Aussage. Also es gibt Jesus und du kannst und sollst zu ihm Ja sagen oder Nein sagen. Was anderes geht nicht. Das hat mich total gepackt und geprägt und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja Mistkram, ich will ja nicht Nein sagen, also habe ich dann Ja gesagt. Das fand ich irgendwie so richtig blöde in dem Moment, aber dann auch toll, weil es für mich eben eine einfache, klare Provokation war, eine Herausforderung war. Und das sind oft einfache Wahrheiten, letzte Wahrheiten, sind manchmal einfach, die aufgezeigt werden sollen und die bezeugt werden wollen von Menschen, die sich darauf stützen. Nicht um überzustülpen, nicht um autoritär das Leuten einzupauken, nicht um zu manipulieren oder gewaltsam zu sein oder unseren Kindern zu sagen, du musst das jetzt glauben oder so. Überhaupt nicht, sondern als Anregung und als Anstiftung zum eigenständigen Denken und Glauben und Handeln. Ich habe mich damals auch nicht überrumpelt gefühlt oder so, sondern ich habe mich angeregt oder angestachelt gefühlt, eigenständig mein Glauben auch zu äußern und zu formulieren und zu sagen, ja, warum glaube ich eigentlich an Jesus? Hä? Weil meine Eltern an Jesus glauben. Ach so, ja, nö. Was habe ich denn damit eigentlich zu tun? Das war für mich eine wichtige Anregung, das einfache und klare Evangelium. Also, das Erste, was sich herauskristallisiert, ist Gewissheit. Und diese Gewissheit ist eine Wirklichkeit, die die ganze Gemeinschaft und dann auch die ganze Gesellschaft prägt. Und das Zweite ist Weite. Gewissheit geht gerade nicht, da sind irgendwelche komischen Geräusche, aber ist auch egal. Das ist ein schönes Bild für Weite, finde ich, von unserer Weser hier in Fagel. Ich finde, wenn man da mit der Fähre rüberfährt, dann hat man immer so ein Gefühl von Weite. Deswegen liebe ich das auch hier zu wohnen, dass man immer die Möglichkeit hat, irgendwo Weite zu sehen. Es ist nicht nur Gewissheit, sondern es ist auch Weite. Jetzt muss ich nochmal zurückmachen. Geht das hier mit? Ja, nochmal ein zurück. In Vers 3. Das geht ums Reich Gottes und ich spule einfach mal ein bisschen vor, ich verrate es einfach nur, das Reich Gottes hat einen riesigen, weiten Horizont. Vers 6 wird dann gesagt, ja Herr, wann richtest du denn das Reich Gottes für Israel wieder auf? Sagen die Jünger in Vers 6. Und dann sagt Jesus, ja, das ist gar nicht begrenzt auf Israel, das Reich Gottes. Gott möchte die ganze Welt erneuern. Gott möchte die Welt neu gestalten. Geht nicht nur um Israel. Das heißt also, dass eine unglaubliche Ausdehnungskraft und Weite in diesem Konzept Reich Gottes. Jesus hat ständig vom Reich Gottes gesprochen. Und auch nach seiner Auferstehung hat er weiter vom Reich Gottes gesprochen. Warum? Weil das das Wichtigste für ihn war, was es gab. Und da steckt eine unglaubliche Weite und ja, eine Ausdehnungskraft drin. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht denken, dass das irgendwie unsere Interessen sind oder meine Interessen oder unsere einzelnen Erwartungen oder als Gemeinde oder so, sondern das Reich Gottes ist eine riesige, weite Bewegung. Und das geht um einzelne Personen, dass wir uns ein bisschen hüten, wie wir über einzelne Personen sprechen, wie wir uns abgrenzen von Einzelnen, dass irgendwelche komischen Bemerkungen über Einzelne, seien sie auch noch so humorvoll gemeint, dass wir uns da vielleicht ein bisschen überlegen, wie wird die Weite dadurch gefährdet oder wird die verwundet? Und aber auch über andere Gemeinden oder andere christliche Gruppierungen in der ganzen Welt, wie wir darüber reden und wie wir darüber denken. Diese Fraktionsgesinnung, die muss überwunden werden, danach sehnt sich Gott. Und das hat dann auch wiederum Ausstrahlungskraft in unsere Stadt, in unsere Gesellschaft. Das Dritte, das Letzte, Gewissheit und das Zweite ist die Weite und das Dritte ist die Erwartung. Wie wird hier von Jesus geredet? Jetzt muss ich mal zurück, Benjamin, erste Folie. Wie wird von Jesus geredet? Ich finde die Reihenfolge interessant, auffällig. Lieber Theophilus, in meinem ersten Bericht habe ich von allem geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Und zwar von Anfang an bis zu seiner Rückkehr und so weiter. Was er getan und gelehrt hat. Bei uns ist es häufig so, wir denken, wir müssen erstmal ganz, ganz viel erklären und ganz, ganz viel lehren. Und dann können wir vielleicht Menschen einladen, irgendwas zu erfahren. Bei Jesus war es umgekehrt. Er hat erst Menschen Erfahrungen machen lassen. Der ist erst Menschen begegnet, hat sie zum Beispiel berührt, einen Leprakranken, und der ist geheilt gewesen. Oder er hat zum Beispiel einem anderen gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das heißt, er hat etwas getan. Die waren dann auch wirklich vergeben. Die waren dann auch wirklich erlassen, die Schuld. Er hat etwas getan. Und dann hinterher, dann hat er erklärt, nicht immer, aber häufig ist es so, dass diese Struktur sich durch das Lukas-Evangelium und durch die Apostelgeschichte durchzieht, dass Jesus erstmal was tut, was Praktisches macht. Menschen hilft, Menschen heilt, Menschen Vergebung schenkt, Menschen befreit von Dämonen. Zum Beispiel die Geschichte kennt ihr bestimmt von dem besessenen Gerasener. der war total von Dämonen geplagt und besessen und in Ketten und unfrei. Und dann hat Jesus den befreit. Und hinterher gab es dann Gespräche darüber. Wie sollen wir damit umgehen? Ja, soll ich das jetzt im Dorf verkünden oder was? Und die Jünger fragten und diese und jenen. Und auch der Autor, der das schreibt, der interpretiert das dann, der erklärt das dann. Aber Jesus hat das erstmal, hat erstmal gehandelt. Es ist eine ganz andere Pädagogik, als wir häufig verwenden. Wir machen große Erklärungen erstmal und manchmal werden Bücher geschrieben und sonst irgendwie was, Anleitungen, wie dies und jenes gelingt, wie dies und jenes passiert oder so weiter. Aber Jesus, der hat erstmal was gemacht. Finde ich interessant und bemerkenswert. Wie gesagt, nicht immer und nicht hundertprozentig. Zum Beispiel bei der Speisung der 5000, da hat er auch lange erstmal gelehrt. Da hat er gemerkt, die Leute haben Hunger. Da hat er gesagt, oh, jetzt müssen wir was tun. Da hat er was getan. Das ist auch mal andersrum gewesen. Aber generell bemerkenswert und bedenkenswert, erst die Tat, dann die Lehre, dann die Erklärung. Die Reihenfolge ist wichtig. Und das bringt uns auch zu einer befreienden und veränderten Sicht von der Botschaft. Sie will nämlich vielleicht erstmal erfahren werden und dann erklärt werden. Jesus hat nicht geredet und geredet und geredet und alles ist so geblieben, wie es war. Sondern er hat verändernd eingegriffen, heilend eingegriffen, verwandelnd eingegriffen in das Leben von Menschen. Schuldbeladene kamen zu Jesus und gingen entlastet weg. Geschundene gingen hin, Kranke gingen hin, gingen geheilt weg. Er hilft, er heilt, er greift ein, er reißt aus dem Gefängnis, er verändert Leute. Christentum, das sieht man hier echt total deutlich und das möchte ich gerne, dass das meine Erwartung ist. Und dass das vielleicht auch noch etwas stärker meine Erwartung ist. Christentum, das ist eine verwandelnde Erfahrung. Meine Frage an uns, an euch, an dich persönlich, können, wollen wir uns diese Sicht zu eigen machen, diese Erwartung, diese Perspektive des Reiches Gottes, was die Gesellschaft verändert, was unsere Stadt prägt. Und das nicht nur, indem wir nicken und zustimmen und sagen, ja, finde ich interessant, sondern als Lebensstil, eine Wirklichkeit, die unseren Alltag bestimmt. Ein Christentum nicht nur des Redens, sondern des veränderten Lebens, das um sich greift. Viel zu reden, zu viel zu reden, das hat nicht so viel Zukunft. Es gibt immer Leute, die es vielleicht sogar noch besser können. Aber wenn es verändertes Leben gibt, dann spüren das Menschen. Und sie sagen, ey, da habe ich eine Begegnung gehabt, da habe ich eine Erfahrung gemacht, da hat sich was verändert, das habe ich gesucht, danach habe ich mich gesehnt. Und diese drei Elemente, erstens Gewissheit, zweitens Weite des Dienstes und drittens Erwartung, ein Gott, der tatsächlich eingreift, das sind drei Erwartungen, drei Wahrheiten zur Kräftigung und zur Stärkung der Ausstrahlung von einer Jesusgemeinschaft, die die Gesellschaft prägt und verändert. Gott will den nächsten Schritt mit dir gehen, mit uns gehen. Frage war, wo muss ich, wo müssen wir verändert werden für eine Neuorientierung, eine Gemeinde in Blumenthal in Bremen-Nord zu sein, die einen Beitrag für die gesamte Gesellschaft leistet. Amen.